Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Robert Blum, Heinrich von Gagern, Friedrich Hecker, Georg Herwegh, Karl Marx, Heinrich Heine, Georg Büchner. Die Liste der berühmten Akteure der Märzrevolution von 1848 ist lang, beeindruckend und besteht fast ausschließlich aus Männern. Frauen waren beim Kampf um die erste deutsche Demokratie unsichtbar. Nicht, weil sie nicht mitmachen wollten, sie wurden versteckt und das nicht nur im übertragenen Sinn, sondern ganz konkret. So zum Beispiel Clotilde Gorch-Gontard. Lena Böllinger stellt sie vor.
Das ist noch lang die Freiheit nicht, wenn man statt mit Patronen mit keiner anderen Waffe ficht als mit Petitionen.
18. Mai 1848. In der Frankfurter Paulskirche geht es hoch her. Über 600 Männer haben sich versammelt. Nach den Turbulenzen der Märzrevolution soll jetzt das erste gesamtdeutsche Parlament eine Verfassung für ein geeintes und demokratisches Deutschland erarbeiten. Heimliche Beobachterin der stürmischen Debatte ist die 35-jährige Clotilde Koch-Gontard. In einem Brief an eine Freundin schreibt sie:
Ich habe es in den letzten Zeiten recht schmerzlich empfunden, nur eine Frau sein zu müssen, die das Zusehen hat und doch mit Gefühl und Tatkraft im Leben begabt ist.
Frauen sind offiziell nicht zur Nationalversammlung zugelassen. Erst später gestattet man ihnen, von einer separaten Damengalerie aus die Verhandlungen zu beobachten. Trotzdem sitzen Frauen von Anfang an mit im Parlament. Sie verstecken sich hinter Vorhängen, mit denen der Kirchenraum dekoriert und zum politischen Versammlungsraum umfunktioniert worden war.
Es gibt zwei Arten, in der Welt zu fehlen. Die eine ist durch Aktivität, die andere durch Passivität. Beide stiften Unheil, doch wird den Menschen das erste bisweilen mehr angerechnet als das zweite.
Clotilde Koch-Gontard versucht fast täglich, sich in die Paulskirche zu schmuggeln. Gelingt es ihr nicht, lauert sie draußen auf Nachricht. Sie begeistert sich aufrichtig für die Revolution, schwärmt für ein geeintes Vaterland, will sich einbringen.
Das zweite ist ein indirekter Fehler, macht aber meiner Ansicht nach die Umgebung noch unglücklicher. Ich wenigstens kann besser jemand widersprechen, als mich beständig in die bisweilen obstinate Passivität eines anderen finden.
Die energische junge Frau findet andere Wege, sich mit Gefühl und Tatkraft in die turbulenten Zeiten einzumischen. Sie gehört zum wohlhabenden Frankfurter Bildungsbürgertum. Wie viele politisch interessierte Frauen ihrer Schicht eröffnet sie einen Salon, um am öffentlichen und intellektuellen Leben teilnehmen zu können. Regelmäßiger Gast des Salons und enger Freund von Clotilde Koch-Gontard ist Heinrich Freiherr von Gagern, der Präsident der Nationalversammlung. Sie schwärmt für den charismatischen Politiker, setzt große Hoffnungen in ihn.
Mit banger Sorge sehe ich ihn den kühnen, aber herrlichen Lebensweg gehen.
Clotilde Koch-Gontard empfängt die gesamte rechtsliberale und gemäßigt konservative Prominenz der Nationalversammlung. Von den radikalen Demokraten und linken Republikanern hält sie nichts. Sie bevorzugt einen gemäßigten Wandel hin zu einer großdeutschen, konstitutionellen Monarchie. Auch von den Vorkämpferinnen der späteren ersten Frauenbewegung hält sie sich fern. In ihrem Tagebuch nennt sie die Schriftstellerin Bertha Arnst gar einen
entsetzlichen Blaustrumpf.
Damals ein Schimpfwort für Frauen, die sich für Emanzipation einsetzten. Ihr Salon avanciert in kürzester Zeit zu einem lebendigen Treffpunkt. Hier werden parlamentarische Debatten vor- und nachbereitet, Strategien entwickelt oder auch einfach nur gegessen, getrunken und gefeiert. Clotilde Koch-Gontard wird zu einer wichtigen politischen Persönlichkeit, wenn auch nicht auf der großen Bühne. Der Unterstaatssekretär Ludwig von Biegeleben bezeichnet Clotilde Koch-Gontard in seiner Widmung gar als Parlamentsmutter.
Du lieber Gott! Petitioniert, parlamentiert, illuminiert. Pulver ist schwarz, Blut ist rot. Golden flackert die Flamme, golden flackert die Flamme.
Tatsächlich beobachtet und analysiert Clotilde Koch-Gontard das Geschehen sehr genau. Sie schreibt viele Briefe, in denen sie die Situation reflektiert. Von März bis Dezember 1848 führt sie ein Parlamentstagebuch. Akribisch vollzieht sie darin die Ereignisse und Stimmungen nach. Gelegentlich bezieht sie auch Stellung. Am 15. Juli notiert sie:
Der Kommissionsbericht über Wehrangelegenheiten ging durch und es sollen nun 900.000 Mann aufgestellt werden. das ist mir zu viel. Ich hätte mit Blum heute gestimmt, der dagegen sprach.
Im Salon nahm sie direkteren Einfluss. Mal als diskrete Beraterin in heiklen Fragen, mal als resolute Diskussionspartnerin. Auch das Taktieren und die politische Koketterie beherrscht sie meisterlich.
Herr von Schmerling machte mir sehr den Hof, was ich aus Politik geschehen lasse. Schmerling persistiert in eifriger Kurmacherei gegen mich. Ich lasse es geschehen, bis dass er sich so tief hineinbegeben hat, dass ich ihm eine Nase drehen kann. Auch tue ich es fürs Beste des Reichs und gedenke, auf diesem Wege mancherlei zu erfahren.
Im Herbst 1848 zeichnet sich ein Scheitern der Revolution ab. Die Verhandlungen in der Paulskirche stagnieren, die politischen Fronten verhärten sich. Vor allem die radikalen Demokraten sind unzufrieden. Im September kommt es zu blutigen Unruhen und Aufständen. Das Militär wird eingesetzt. Clotilde Koch-Gontard notiert in ihrem Parlamentstagebuch am 21. November:
Der Horizont wird immer trüber. Sauken behauptet, es existiere förmlich ein Mordanschlag auf Gagan, dem eine Bande nach der Sitzung auflauern wolle, ihn angreifen würde etc. Ich lud Frau und Kind zu uns ein. Und die Familie blieb bis abends bei uns in der Stadt. Gagan ist ärgerlich, sich von seinen Freunden so bewacht zu sehen. Doch fühlt er, dass er sein Leben, der Familie, der Nation, den Freunden möglichst zu erhalten schuldig ist.
Am 16. Dezember 1848, noch bevor die Revolution endgültig gescheitert ist, beendet sie ihr Parlamentstagebuch.
Die Würfel sind gefallen. Ein neuer Abschnitt beginnt. Gagan schied von seiner Präsidentenstelle würdevoll, wie er sie auch würdevoll bekleidet hat. Ich schließe dies Heft mit einem warmen Wunsche für die Zukunft.
Clotilde Koch-Gontard vermacht ihr Parlamentstagebuch ihrem Freund Heinrich Freiherr von Gagan. Ihren restlichen Nachlass und die Briefe ihrer Freunde vernichtet sie vor ihrem Tod.
Man muss die Seinen nach dem Tode nicht mehr mit einem so großen Ballast von Lebenshoffnungen und Lebensseufzern inkommodieren. Überhaupt nicht so viel Ich übrig lassen.
Nach der gescheiterten Revolution zieht sie sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Sie kümmert sich um die Ausbildung ihrer Kinder, musiziert, engagiert sich karikativ in den verarmten Dörfern. 1857 schreibt sie an eine Freundin:
Wir Frauen haben immer alles auszubügeln, stillzuhalten und die Dinge zu nehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein könnten. In mir ist es nach vielen Kämpfen endlich still geworden. Über die Hauptfragen meiner Existenz bin ich zur Ruhe gekommen. Ich habe mir mit Tränen und Leiden eine Resignation erworben, die mich mit allem abschließen lässt. Das, worauf ich sicher im Leben gehofft, wozu ich mich vollständig berechtigt glaubte, es ist mir nicht geworden.
Wenn erst der Anfang ist gemacht, doch steht bevor die letzte Schlacht. Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme.